Es geht speziell bei uns hauptsächlich erstmal um Laufinnenreinigung.
Okay.
Also wie kriege ich die Züge sauber in gezogenen Läufen? Das ist das wichtigste Thema quasi.
Ja.
Na klar kriegen wir auch eine Flinte sauber, aber das Anspruchsvolle ist nachher, die Züge bei Zügen und Feldern richtig sauber zu kriegen. Und das chemische Reinigung, das ist natürlich in dem Sportbereich, wenn es ein bisschen weitergeht, erstmal sehr interessant, weil die Leute natürlich, wenn die Züge sauber sind, der Drall vernünftig das Geschoss schneiden kann, man eine gute Innenballistik im Lauf hat, das sorgt natürlich alles dafür, dass man stabile Geschossflugbahnen kriegt, mit denen man nachher wiederkehrende Ergebnisse erzielen kann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom FFC Podcast. Heute ein Gast bei mir, den ich jetzt schon ein ganz kleines bisschen länger kenne, weil wir die Firma auch so ein bisschen begleiten. Ferdinand Frank von Remfeld. Ferdinand, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir haben ja schon diverse Dinge miteinander erlebt und auch miteinander unternommen, sei es von Hausmessen bis zur Messe, zur SHOT Show in Las Vegas, wo es natürlich jetzt nicht direkt nur ums Jagen ging, aber da sind natürlich eure Produkte zu Hause.
Ja, genau. Ja, es ist schon etwas über ein Jahr, Max, Wahnsinn. Das Ganze ja, glaube ich, irgendwie in Krambo angefangen, da haben wir beide uns kennengelernt und dann hat das ab da dann seinen Lauf genommen.
Also, ja, richtig.
Behördenmessen und SHOT-Show in Las Vegas, das war...
Stimmt, wir waren ja noch auf der IWA und auf der IWA N4Stack, ja, war ja auch noch dieses Jahr. Vielleicht könntest du mal einmal was zum Produkt Remfeld erzählen. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen jetzt einfach mal, du schießt ein bisschen los über Remfeld, dann können wir gleich nochmal über dich als Jäger, weil das ja auch immer für unsere Zuschauer interessant ist. Aber schieß mal los mit Remfeld, wo Remfeld herkommt und was der Hintergedanke bei dem Ganzen ist.
Ja, Remfeld ist geboren worden von einer Filzfabrik aus Soltau, der Gebrüder Röders AG. Die haben vor etlichen Jahren mal Rohmaterial für einen Mitbewerber hergestellt. Und dann ist denen aufgefallen, dass dieses Rohmaterial in dieser Fasermischung ist irgendwie nicht so ganz optimal für Laufreinigung. Gerade vor dem Hintergrund, wenn man irgendwie mit Chemie oder Öl arbeitet, weil die dort verwendeten Fasern halt nicht optimal Schmutz aufnehmen, abreiben oder Öl oder Chemie abgeben.
Also es geht direkt um Waffenreinigung?
Das geht speziell bei uns hauptsächlich erstmal um Laufinnenreinigung.
Okay.
Also wie kriege ich die Züge sauber in gezogenen Läufen? Das ist das wichtigste Thema quasi.
Ja.
Na klar kriegen wir auch eine Flinte sauber, aber das Anspruchsvolle ist nachher, die Züge bei Zügen und Feldern richtig sauber zu kriegen. Und das chemische Reinigung, das ist natürlich in dem Sportbereich, wenn es ein bisschen weitergeht, erstmal sehr interessant, weil die Leute natürlich, wenn die Züge sauber sind, der Drall vernünftig das Geschoss schneiden kann, man eine gute Innenballistik im Lauf hat, das sorgt natürlich alles dafür, dass man stabile Geschossflugbahnen kriegt, mit denen man nachher wiederkehrende Ergebnisse erzielen kann.
Jetzt hast du bei dir auf dem Tisch was liegen, ich habe das Ganze bei mir hier auch vorne. Könntest du einmal was zu dem Produkt tatsächlich erzählen?
Achso, ja, das ist...
Also das ist jetzt das erste Produkt, was ich mir einfach gerade genommen habe. Wir können sonst auch gerne mit dem Filz anfangen, wie du möchtest.
Ja, den Filz hast du ja gerade bei dir stehen, aber ja. Das Rope ist quasi unsere mobile Reinigungslösung. Und zwar, viele kennen ja diese Mehrzweck-Kunststoffschnüre, die entweder einen Gummiball oder Drahtbürsten eingewebt haben. Und die sind natürlich kaliberspezifisch. Das heißt, man kauft sich eine Schnur für ein Kaliber. Was wir aber gemacht haben, ist, wir haben ein Edelstahlseil, was Kunststoff ummantelt ist.
Ja.
Das sorgt dafür, dass die Züge und Felder im Lauf nicht beschädigt werden. Und wir haben zusätzlich noch eine sogenannte Flex-Tip. Die Flex-Tip sorgt dafür, dass der Filz im Lauf perfekt zentriert wird. Und dann dreht sich die Spitze. Und dieses Drehen der Spitze sorgt halt dafür, dass der Filz optimal den Zügen und Feldern folgen kann. Und das heißt, dass wir halt eine ziemlich schnelle und gute Reinigung hinkriegen mit einem Einwegprodukt. Ein Vorteil vom Einweg zum Mehrwegprodukt, also die Mehrwegprodukte müsste man natürlich regelmäßig waschen und so weiter und so fort. Ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die das tun. Die meisten haben so ein Ding irgendwo rumliegen, ziehen damit ihre Waffen durch. Und wenn das irgendwann ganz schrecklich aussieht, dann schmeißen sie es weg und kaufen sich ein neues. Das Rope ist aber für alle Kaliber von 22 bis Flintenkaliber 12. Und dann kauft man dementsprechend den passenden Laufreiniger für das jeweilige Kaliber.
Okay. Das heißt, du hast mir jetzt hier Kaliber 9 mm mitgebracht, also praktisch für alle Sportschützen, Pistole, IPSC und dann habt ihr alles abgedeckt. Ich habe das Ganze ja jetzt auch mitbekommen, weil wir auch ein bisschen Social Media für Remfield machen, wie das Produkt auch jetzt gerade auch auf den Messen ankam. Und da ist natürlich ein hoher Andrang gewesen, weil es auch einfach eine interessante Sache ist, weil das Produkt ja auch viel zweckmäßig eingesetzt werden kann für die unterschiedlichsten Waffen.
Ja, es ist wirklich viel Know-how reingeflossen. Das ist am Anfang denkt man immer, was diese Einfädelungsspitze. Warum wurde sie so konzipiert? Es gibt keine scharfen Ecken, es ist alles rund, bleibt nirgendwo hängen. Wenn ich ein halbautomatisches Gewehr schieße mit einer Mündungsbremse, verzettelt sich das auch nicht in der Mündungsbremse. Und ich kann die Waffe vor mir hinstellen und von unten nach oben einfädeln. Das ja. Bei den Mitbewerberprodukten ist es meistens so, dass man den Lauf nach unten hält und
genau. zirkelt. Und durch das Gewicht, ja.
Und durch das Gewicht der Spitze passiert dann das Einfädeln. Und das haben wir hier deutlich einfacher und schneller halt gelöst.
Für wen ist das Produkt was?
Für alle, die Wert legen auf Waffenpflege, aber auch Waffenfunktionalität. Also ich als Jäger habe es auch die ganze Zeit. Ich habe eins im Auto und eins im Jagdrucksack. Warum? Es kann immer passieren, dass da irgendwie Dreck in Lauf reinkommt. Ja. Also wenn ich jetzt nicht gerade so ein Pirschfutteral oder meine Mündung sonst irgendwie geschützt habe, dass da irgendwie ein Fremdkörper im Lauf ist. Und dann ist das Schöne, dass das eben auch so massiv ist, dass es fast wie ein Putzstock funktionieren kann. Zum Ausstoßen, als Beispiel bei Hülsenbodenabreißern, wenn man sowas hat auf dem Schießstand. Das ist echt für mich nicht mehr wegzudenken. Und ich nutze es auch wirklich viel und fast täglich. Und ich bin gespannt über die nächsten Kommentare von den Nutzern, wie die es finden. Also wir sind jetzt ja knapp seit letztem Jahr Mai am Markt für in unterschiedlichen Online-Shops und auch beim Einzelhandel zu beziehen. Und ich bin gespannt auf die Resonanz.
Also wenn ihr auch tatsächlich das Produkt schon zu Hause habt und das mal getestet habt, könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben oder natürlich auch, wenn ihr da Fragen an Ferdinand habt. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig, dass man sich mit den Usern auseinandersetzt, weil natürlich auch da vielleicht Sachen sind, okay, das und das könnte man besser machen oder das und das ist sehr gut und dass man natürlich dann da auch positives Feedback bekommt und auch gerade von der Community. Das ist ja ein Produkt, was immer weitergeht.
Ja, das ist ja auch unser Anspruch. Wir wollen das nah am Nutzer halten, entwickeln und auch wirklich einen Mehrwert schaffen. Und wie ich am Anfang gesagt hatte, wir haben ursprünglich mal das Rohmaterial für Mitbewerber hergestellt, haben dann festgestellt, okay, das kann man ja eigentlich viel besser machen, haben dann unser eigenes Design und dann festgestellt in den ersten User-Tests, dass wir bei chemischen Laufreinigungen von Standardkalibern 30.06, 308 Winchester bei gleichen Schussanzahlen mindestens 30% Material einsparen der Laufreiniger. Und das ist also nicht das Material, das wir einsparen, ist da entscheidend, sondern einfach die Zeit nachher. Für die Leute, die intensiv und viel Kanonen reinigen, dass das halt ein richtiger Mehrwert ist. Wenn die auf einmal für eine chemische Reinigung keine halbe Stunde mehr brauchen, sondern dann nur noch 20 Minuten, das ist über den Tag gerechnet natürlich dann auch richtig Geld.
Das stimmt. Ich muss jetzt sagen, also als Jäger, ich bin jetzt nicht so, dass ich super oft Waffen reinige, aber mir kommt es halt darauf an, wenn ich es mache, dass es halt so schnell wie möglich und so einfach wie möglich geht. Ich habe selbst ein Kit von euch zu Hause, muss auch ehrlich sagen, jetzt nicht, weil ich sagen möchte, das ist super, aber ich stehe da selbst dahinter. Ich habe das selbst auch benutzt oder benutze es selber und muss halt ehrlich sagen, dass es ein vernünftiges Produkt ist und das ist auch ja immer eine Neuentwicklung, gerade was auch die Kaliber angeht. Du kannst ja vielleicht mal kurz was dazu sagen, mit welchen Kaliber ihr gestartet habt und was dann jetzt vielleicht auch in Zukunft noch kommt.
Ja, wir haben ursprünglich also mit den vier gängigsten Kalibern, die es auf dem Weltmarkt gibt, also dem 22er oder 5,56 mm, dem 30er im Jagdbereich für die 308 oder 30.06 oder 300 Winchester Magnum 7,62 mm. Und 9 mm eben im Sportbereich, 9 mm Para oder 9x19 militärisch. Und dann das Flintenkaliber 12. Und mit den vier sind wir gestartet. Mhm. Und relativ schnell kam aus dem Markt natürlich auch die Frage nach weiteren Kalibern. Gerade also die Long Range oder Benchrest Schützen haben schnell nach 6,5 gefragt. Und da sind wir dann auch in die Entwicklung zurückgegangen und haben gesagt, okay, wir werden uns dem stellen und unserer Nutzergruppe dazuhören und diese Kaliber halt auch fertigen und so schnell wir können auch mit an den Markt bringen.
Genauso wie ich es gerade gesagt habe, man muss mit der Community da mitgehen und natürlich ist das für die Benchrest, also ich denke mal wahrscheinlich, dass die Longrange und Benchrest Schützen wahrscheinlich da, die sind, die auch das Produkt wahrscheinlich so mit am allermeisten sofort verwenden würden, weil es da ja wirklich auch um die super präzisen Schüsse geht und bei denen ist es ja auch einfach so, dass es nicht ohne Reinigung machbar ist.
Ja, das ist natürlich, die Sportschützen sind in unserer Nutzergruppenanalyse sind die, die am meisten schießen. Also die Jäger schießen einfach nicht so viel. Ja. Aber die Jäger sind natürlich auch draußen und sind bei Witterungen draußen, Nebel, hohe Luftfeuchtigkeit, wie auch immer, wo man auch mit also Verunreinigung im Lauf zu tun hat. Aber der Jäger geht damit wirklich hemdsärmlich um. Also das höre ich auch immer wieder von den ganzen Waffenschmieden oder Büchsenmachern, mit denen ich spreche, dass die Waffen, die sie halt für die Reinigung reinkriegen, schlagen sie häufig die Hände über dem Kopf zusammen. Und das wollen wir den Leuten natürlich auch einfacher.
Das stimmt. Was ich eine spannende Sache finde, da habe ich am Anfang auch gar nicht so drüber nachgedacht, wo dieses Produkt überhaupt herkommt oder wie dieses Produkt hergestellt wird. Das wäre vielleicht auch einmal was Interessantes für den Zuschauer, wenn du das einmal erklären könntest, weil es ja wirklich ein Naturprodukt ist. Und ich glaube, dass auch, ich sag mal, das Vielseitige an diesem Produkt oder an dem Grundprodukt, das glaube ich, unterschätzen sehr, sehr viele Leute und wissen auch gar nicht, wo das so direkt herkommt. Deswegen sag mir das mal einmal bitte.
Ja, also das Produkt besteht aus Schafwolle und Schafwolle in seiner natürlichen Form. Und was wir halt tun, ist, wir verfilzen unterschiedliche Faserlängen oder Faserdickenstärken miteinander und kreieren damit eine Rohware. Und aus dieser Rohware stanzen wir dann kaliberabhängig. Und das ist auch ein bisschen etwas anderes als unser Mitbewerber, weil wenn die dann halt zum Beispiel ein Kaliber 6 oder Kaliber 6,5 oder 7 herstellen und sagen, ja, 7,5, das ist ja fast 7,62. Also es ist zwar dann eigentlich ein bisschen zu wenig, müsstest du einen 8 mm nehmen, das ist aber eigentlich ein bisschen zu doll, dann ist der Druck zu hoch. Und wir sind halt rangegangen und haben gesagt, okay, welche sind denn eigentlich die gängigsten Kaliber? Und auf die stellen wir präzise optimiert die Dinger her. Und das merkt man auch.
Es geht ja auch darum, genau den richtigen Druck zu finden, um die beste Reinigungsleistung zu haben.
Genau, in dieser Fasermischung, also wenn du die in die Hand nimmst, merkst du relativ schnell im Vergleich zu den Mitbewerbern, sie lassen sich halt weicher zusammen.
Ich darf mal eine Packung mal aufmachen, oder?
Ist ja deine.
So, dass man das Ganze auch mal hier einmal sehen kann. Ja. Man merkt auf jeden Fall auch den Widerstand und wie. Ja, also was ich interessant finde, ist jetzt, also wenn man das Ganze, ich hoffe, ihr könnt das sehen, wenn man das Ganze in der Hand hat und man es richtig zusammenpresst, wie schnell das aber wieder in die Ursprungsform zurückgeht. Das heißt ja auch praktisch, dass wenn es mit Druck durch das Ganze durchgezogen wird, dass sich das wirklich an die Züge und Felder anpasst.
Ja, und das ist natürlich auch das Ziel, was wir erreichen wollen. Wir wollen die Züge optimal, da den optimalen Druck haben, dass wir die halt möglichst schnell sauber kriegen und da den ganzen Schmauch und Verbrennungsreste rausholen.
Dann das Interessante an dem Ganzen, da wollte ich ja eben drauf hinaus, ist, dass es auch einfach ein Naturprodukt ist hergestellt hier in Deutschland.
Genau, hergestellt hier in Deutschland, in Soltau, von der Filzfabrik, die eben auch, also Filz für die unterschiedlichsten Anwendungen. Also ich war völlig erstaunt, als ich angefangen habe, wo Filz überall noch auftaucht. Also ob es in der Filtration ist, ob es in der Kanalsanierung als Rohr-Inliner ist oder ob es als Dichtmasse in Sicherungskästen, das ist
leite nicht.
Wahnsinn.
Ja. Nein. Finde ich super interessant. Was gibt's in nächster Zeit? Was wird es in nächster Zeit noch Neues bei euch geben?
Die Kaliberbandbreite wird weiter ausgebaut auf die gängigsten verwendeten Kaliber aktuell in dem europäischen und amerikanischen Markt. Und wir werden auch unsere Waffenpflegereihe in Bezug auf Unterlagen, aber auch Zusätze für das Rope. Vielleicht kommt auch noch ein etwas angepasstes Rope für die Kurzwaffen. Das kann man vielleicht schon mal so anteasern.
Also für alle IPSC-Schützen was richtig Interessantes.
Genau.
Ja, oder natürlich für alle, die sportlich Pistole schießen, ist natürlich nicht nur IPSC, aber...
Ja, nee, aber IPSC erfreut sich natürlich als an einer großen Beliebtheit.
Jetzt. Ja, ich glaube, das ist ja auch das Interessante, dass es einfach, der Sport ist ja stetig am Wachsen und es gibt immer neue Leute oder beziehungsweise neue Enthusiasten. Und es ist ja mittlerweile auch so, dass sehr, sehr viele... jüngere Leute auch mit dem Sportschießen anfangen, ist mir einfach jetzt in letzter Zeit aufgefallen, weil wir uns auch mit dem Thema öfters beschäftigen.
Ja. Ja, ich bin ja selbst als Sportschütze nur im jachtlichen Bereich unterwegs. Also ich habe vor über 21, 22 Jahren einen Jachtschein gemacht und dann relativ schnell aus dem Jachtscheinkurs heraus bin ich beim Tontaubenschießen geblieben. Und ich zu den Sportschützen habe ich bis jetzt also nicht so einen Überblick, wo ich sagen könnte, ich höre zwar aus dem Markt immer wieder, dass das Long-Range-Schießen wächst, dass dies wächst, aber direkten Kontakt, also wenn ich da mal eine Einladung von euch kriege, auf so eine Veranstaltung mitzukommen, mache ich das liebend gerne. Und dann gucke ich mir das gerne mal an.
Nein, ist ja auch, ist ja immer spannend, auch einfach zu sehen. Es gibt ja auch immer neue Disziplinen, es gibt immer neue Sachen. Es gibt ja jetzt auch zum Beispiel das ganze IPSC ist ja ein geschützter Begriff, aber das dann praktisch mit Soft-Air, das gibt's ja jetzt auch nochmal komplett neu. Dann gibt's ja auch das Luftgewehr. Also es gibt ja, das ist ja ausreizbar bis zum geht nicht mehr. Und das finde ich ja auch das Coole an dem Ganzen. Also es ist ja für jeden das Richtige dabei. Statisches Schießen. Ja.
Ja, ja, ja.
Ihr seid ja auch relativ viel auf Messen unterwegs. Wo sind die nächsten?
Da bin ich aktuell tatsächlich in der Planung, also Grünau ist natürlich immer wieder ein Begriff im Herbst. Ja. Die Messe war letztes Jahr spektakulär und ich war auch wirklich also positiv überrascht davon. Wir sind natürlich jetzt so, dass wir mit Großhändlern zusammenarbeiten, die Einzelhändler im Markt versorgen. Und da suche ich gerade dementsprechend noch den passenden Einzelhändler. Also ich werde jetzt sicherlich nach Grünau kommen, aber ob ich einen Stand habe oder bei einem Großhändler mit auf dem Stand steht, das ist im Moment noch nicht final entschieden.
Es geht ja auch darum, dass die Leute das auch tatsächlich einfach mal anfassen können und auch einfach mal gucken können, wie das, wie das funktioniert oder wie, du machst ja auch relativ viele, kenne ich ja auf den Messen, relativ viele visuelle Anreize, um es tatsächlich mal zu reinigen.
Also. Ja, also das ist, man muss das anfassen, probieren und danach. Alle, die es bis jetzt getestet haben, sagen durch die Bank weg, ist super und würden das halt in ihr Sortiment aufnehmen beziehungsweise fangen an, das zu nutzen. Also.
Fernand, du bist ja nicht nur bei Remfeld, sondern du bist ja auch selber Jäger. Vielleicht können wir ja da nochmal drüber sprechen, weil das ist natürlich auch immer so ein cooler Bereich. Wo liegt deine Passion? Du hast gerade gesagt, du hast vor über 21 Jahren hast du einen Jachtschein gemacht. Erzähl mal ein bisschen was.
Ja, im Flintenschießen. Also das ist wirklich, das Flintenschießen hat von Anfang an ziemlich gut geklappt. Und dann habe ich relativ schnell aber begriffen, dass mein Büchsenschießen nicht so glorreich ist. Und dann habe ich mich umgeguckt und diverse Sachen probiert, wie man das halt verbessern kann. Und über das jachtlich-sportliche Schießen bin ich dann irgendwann dahin gekommen, dass ich jetzt so bin, dass ich sagen kann, okay, als Amateur weiß ich, was ich kann und was ich nicht kann. Und ich kann auch ganz genau sagen, wenn ich abgedrückt habe und der Schuss nicht eine 10 ist, kann ich dir aber ganz genau sagen, wo er ist. Und das ist natürlich im jachtlichen Umfeld immer wirklich hilfreich, weil anders als beim Scheibenschießen hat man da natürlich mit einem Ziel zu tun, was sich noch bewegt. Ja. Das heißt, wir als Jäger wollen ja nicht mutwillig Tiere krank schießen, aber es kann natürlich durchaus vorkommen. Und es hilft ungemein in der Situation dann nachher, wenn es krank geschossen ist, wenn man dann dem Nachsuchenführer oder wem auch immer, Hundeführer sagen kann, pass mal auf, das ist ein hoher Laufschuss. Oder wir haben es hier mit einem Leberschuss oder mit einem tiefen Weitwundschuss zu tun und können das dann dementsprechend von da abarbeiten. Dann wissen die schon, worauf sie sich einstellen müssen bei dem Stück und können das dementsprechend sauber abarbeiten.
Wie oft bist du selber so auf dem Schießstand unterwegs?
In der Woche oder?
Einfach mal so, ja klar.
Ja. Ja, also zweimal die Woche versuche ich eigentlich.
Ja.
Und jachtlich wäre es ein trauriger Tag, wenn es nicht täglich wäre.
Krass, okay.
Also, aber das ist, ich habe einfach wirklich Glück gehabt, weil mein Großvater hatte die Yacht.
Erklär doch einfach mal bitte, wie du zur Jagd gekommen bist. Ich weiß ja auch, dass du Kinder hast, die sind ja auch mit dem Ganzen enthusiastisch dabei, das weiß ich ja auch. Vielleicht könntest du vielleicht einfach mal einmal erklären, wie du überhaupt zur Jagd gekommen bist.
Ja, ich bin in Schleswig-Holstein aufgewachsen, ziemlich ländlich, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, hatten aber mit Landwirtschaft nichts zu tun, aber natürlich der ganze Freundeskreis. Und wir haben alle auch immer in der Landwirtschaft gearbeitet und dann ist das natürlich so, wenn man in der Landwirtschaft arbeitet, die Jagd passiert auf dem Grund und Boden. Und das ist dann meistens auf diesen Betrieben. Also alle im Freundeskreis um einen herum hatten einen Jagdschein. Und so ist man dann da selbst auch mit reingerutscht. Auch wenn ich mit vielen von denen heute, weil die auch Kinder haben, durch Deutschland durchgezogen sind, überall woanders arbeiten, nicht mehr so viel zu tun habe, verbindet uns die Jagd aber nach wie vor. Also wir treffen uns immer wieder auf einigen Jagden in und um Schleswig-Holstein rum dann wieder. Und daraus hinaus ist dann, mein Großvater hatte, ich glaube, Anfang der 50er Jahre ein Revier gepachtet im Kreis Plön. Und das habe ich von meinem Vater vor 6 Jahren übernommen.
Okay.
Und das Riesenglück haben wir dann gehabt, als wir 2016 als in das Revier halt reinziehen konnten. Und das macht das Ganze natürlich viel, viel einfacher. Also gestern Abend um 10 Uhr habe ich noch einen Anruf gekriegt von einem Anwohner, dass da ein Hirsch war, der nur 3 Läufe hatte. Und da musste ich dann irgendwie noch bis, ich glaube, 11:20 bin ich da noch hinterher. Aber habe mich dann dazu entschieden, ihn laufen zu lassen, weil er körperlich in seiner Verfassung war, die ich jetzt nicht so abgekommen fand, dass ich jetzt dachte, ich muss ihn unbedingt entnehmen.
Okay. Das ist ja auch immer so die Sache, dass man das ja auch gut entscheiden kann. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Tiere, die ja mit so einer Verletzung oder beziehungsweise mit sowas auch gut umgehen können und die sich dann trotzdem von dem Ganzen erholen. Und da ist natürlich immer die Expertise auch gefragt. Du hast ja jetzt schon sehr, sehr lange einen Jagdschein. Das ist ja dann nicht immer nur, dass es ein Hegeabschuss ist, wenn das Tier kann sich ja ganz anders auch sowas einstellen, als auch vielleicht als ein Mensch.
Ja, das ist wirklich abgefahren. Wer mal Rehe oder Dammwild oder auch Rotwild, also auf 3 Läufen verfolgt hat, wenn die beschleunigen, die sind wirklich noch ziemlich schnell.
Ja.
Und sind noch durchaus in der Lage zu flüchten. Und solange das Tier nicht irgendwie extrem abgekommen ist, sehe ich keinen Grund dazu, zumal ja auch gerade im Moment keine Jagdzeit ist, das dann zu entnehmen.
Okay. Du sagst, du wohnst mitten im Revier. Das heißt, für dich ist wirklich rausgehen mit Waffe und du bist direkt am Jagen.
Ja, genau. Also das ist wirklich das ist so ein bisschen der Lebenstraum, kann man sagen.
Nein, ist ja auch einfach was Geiles. Also das wird ja wahrscheinlich keiner abstreiten können, dass das von allen mega wäre oder wenn man das wirklich hätte.
Ja, und also auch aber das Revier hat sich auch alles entwickelt sich natürlich immer weiter und man weiß nicht, was in den nächsten Jahren passiert. Aber es ist natürlich so, dass ich jetzt mit der Familie, mit Hunden, wir züchten noch Labradore, dass wir also so viel in der Natur draußen sind, dass meine Kinder mich gefragt haben im Lockdown, was denn Lockdown ist. Und ich musste ihnen dann mitteilen, dass halt die Gastwirtschaft in unserem Nachbardorf ja seit 4 Wochen geschlossen ist. Also
okay.
Sonst ist ja. Das an den vorbeigegangen.
Ja, ist ein ganz neues Level, ja.
Ja.
Du hast gerade gesagt, die Jagd verbindet. Viele von deinen Freunden sind in Deutschland leben in anderen Orten. Vielleicht könntest du da einfach nochmal drauf eingehen, über dieses, sagen wir mal, diese Verbindung, auch einfach Jagdfreunde, wie man sich Geschichten erzählt oder wie man auch einfach die Erlebnisse, die man hat. Ich kenne das selber. Ich kenne Leute, mit denen ich den Jagdschein gemacht habe oder beziehungsweise mit denen ich dann meine jagdliche Karriere gestartet habe. Die sehe ich vielleicht einmal im Jahr, aber das ist trotzdem so, als hätte man, also da ist kein Unterschied, als würde ich die Person jeden Tag sehen, so ungefähr.
Ja. Genau, und das macht die Jagd dann halt auch so, so schön und also zu was so etwas Besonderem, dass man das halt für sich bewahren muss. Also
jetzt ist das ja bei dir auch noch eine coole Sache, dass du praktisch jetzt in der Industrie auch noch Fuß gefasst hast. Das heißt, du bist ja mit dem Thema Waffenjagd, Sportschießen.
Ja, ich war schon immer so ein bisschen an der Industrie und habe als Student, als Beispiel, alle aus meinem Semester haben irgendwie Wirtschaftspraktikum gemacht. Der eine ist zur Telekom gegangen, der andere ist zu Mercedes gegangen, Gott weiß wohin. Und ich bin nach Otjiwarongo gegangen auf eine Yachtfarm und habe da 3 Monate als Assistant PH gearbeitet.
Erzähl mal bitte, was du da gemacht hast. Komm.
Das war eine hervorragende Zeit. Da habe ich den ganzen Tag dementsprechend halt die Yachten für die Auslandsjachtgäste vorbereitet und habe da halt auch Baits geschossen für die Raubkatzenjacht, habe Planes Game auch mitgejagt, mitgeborgen, habe da unter anderem die Tracker hin und her bewegt, habe die Farmhelfer mit Fleisch versorgt. Also das war eine super Zeit. Und danach habe ich in Schweden mal gearbeitet, für fast ein Jahr, bei einem ziemlich großen Forstunternehmen mit 2,6 Millionen Hektar. Und da ist das so, dass wenn man da arbeitet und Jagdschein hat, darf man auf deren Grund umsonst jagen. Das hat dann dazu geführt, dass ich halt wirklich viel in
Skandinavien... Da hast du dich nicht lumpen lassen.
Viel in Skandinavien gejagt habe und heute auch, also ich habe da auch vorhin drüber nachgedacht, wenn nämlich... Ich finde Afrika mega cool. Ich habe auch total viele Freunde noch da unten, die auch Berufsjäger sind. Aber für mich persönlich ist Skandinavien wilder. Und ich, also wenn ich die Wahl habe, würde ich immer dahin fahren.
Das, okay, krass. Das hätte ich. Warum?
Es ist diese, also Namibia ist wirklich auch schon einsam und wild, aber du hast halt immer noch, also du hast Zäune, auch wenn das keine Wildzäune sind, aber du hast da so ein bisschen Infrastruktur. Wenn du aber in Skandinavien dich nördlich vom Nordpolarkreis bewegst, in diesem Samengebiet nachher, da ist nichts mehr. Also da ist, du hörst kein Flugzeug, es ist absolute Stille. Wenn du aufhörst zu atmen, gibt es keine Geräusche mehr. Und das ist schon abgefahren. Und wenn du da dann irgendwie auf 10.000 Hektar 1-2 Elche hast, ist die Wahrscheinlichkeit, also die dann zu kriegen, natürlich auch echt schwer. Ein Kumpel von mir hat gesagt, Ferdi, die geilste Jagd, die wir je gemacht haben, war Ende Januar in Mittelschweden, sind wir bei minus 30 Grad auf Langlaufskiern hinter Birkhain in Vollschneetarn hinterher gestapft. Und er sagt, das war die geilste Jagdreise, die wir je gemacht haben. Aber wir haben nicht einen Vogel gesehen. Und das kann Jagd halt auch, ne? Du bist mit 3 Freunden 5 Tage in der Wildnis, hast 3 Tage schlechtes Wetter, sodass das eigentlich überhaupt nicht klappt. Weil die werden ja immer dann, die kommen immer im Morgengrauen raus und setzen sich auf die Spitzen der Bäume und dann schießt du die mit Vollmantel da aus den Wipfeln raus. Aber das war echt abgefahren. Und ich meine, solche Erinnerungen, die kann einem keiner mehr nehmen. Und das sagt auch ein befreundeter Berufsjäger aus Afrika immer, der sagt, das Leben ist so kurz, schafft euch Erinnerungen.
Das ist so. Das ist auch für alle Leute, die hier zuhören. Ich finde immer, dass man so viel erleben muss wie möglich, so viel ausprobieren muss wie möglich. Und ich kann es nur empfehlen, wenn man das nötige Kleingeld, das ist ja auch immer so ein Punkt bei dem Ganzen, hat, dass man dann auch mal versucht, eine Jagdreise zu machen, sei es nach Polen oder sei es nach Ungarn oder nach Afrika oder wie du gerade sagst, in Skandinavien. Es ist alles immer sehr, sehr interessant und vor allen Dingen auch sehr facettenreich. Es ist ja nicht immer nur, dass es, sagen wir mal, die Schwarzwildjagd in Deutschland gibt, sondern es gibt auch noch, wie du gerade sagst, die Birkhahnjacht. Und ja, das ist.
Genau, das Birkhahnjacht, du hast ja am Anfang gesagt, die Leidenschaft, jetzt natürlich Labradorzüchter und Flintenjäger, also ist dann eigentlich so die heimliche Liebe in Deutschland ist dann quasi die Niederwildjagd. Das ist immer das, was man nicht hat. Also das ist ja.
Aber so das ist es immer. Man will immer das, was man nicht hat.
Ja. Ja. Aber das feiere ich natürlich sehr und meine Jungs auch total, wenn sie dann halt mitkommen können und mit mir zusammen auf einer Entenjagd sind. Das finden sie großartig.
Also das heißt auch, dass es bei dir wahrscheinlich auch zu Hause sehr, sehr viel Wild gibt, oder? Also nicht als Wild zum Bejagen oder beziehungsweise als Essen.
Ich habe 2013 meine Frau geheiratet und die hat gesagt, sie musste einmal Fleisch kaufen.
Okay. Also das heißt, das Ganze wird auch intensiv betrieben. Aber es ist ja auch wichtig, das Naturprodukt, genauso wie das hier, dass man das natürlich auch nutzt. Und wenn du die Möglichkeit hast, viel jagen zu gehen und vor allen Dingen auch ein Revier hast, warum sollte man da noch was dazu kaufen?
Ja, also das Produkt ist auch einfach zu schade, um es irgendwie zu verramschen. Also da esse ich es lieber selber.
Was ist dein Lieblingswildfleisch?
Boah, ich habe noch nicht alles gegessen, aber jetzt von den deutschen Wildarten. Mhm. Das ist, es ist alles so, ich habe alles hat sein Für und Wider, aber was ich, also ich finde Fasan wirklich spektakulär. Ich habe, also ein Freund von mir hat neulich einen geräucherten Hasen gemacht, wer Angst hat vor Hasen, aber das war auch Weltklasse, also da konnte man sich reinsetzen. Wir essen natürlich selber wie viel Dammwild, deswegen ist das manchmal so ein bisschen schon Oberkante, Unterkante. Aber das Niederwild ist wirklich spektakulär.
Okay. Gerade auch vielleicht in Bezug auf Remfeld und sagen wir auf deine langjährige Expertise. Was würdest du denn, sagen wir mal, zum Beispiel Jungjägern auch mit auf den Weg geben? Was ist wichtig bei der Jagd? Woran sollte man sich halten, um auch vielleicht an Jagdmöglichkeiten zu kommen und vielleicht auch zum Sportschießen? Weil viele sagen, ja, Sportschießen ist hier, Jagd ist da. Ich finde aber, dass auch beide Komponenten haben, die zusammenspielen, gerade auch im Bereich Sicherheit und mit einem sicheren Schuss.
Ja, also ganz groß. Wir haben bei uns auf der Ecke das Skisportzentrum Kassedorf. Das ist ein alter Bundeswehr-Skistand, der vor über 15 Jahren irgendwie erworben wurde. Und der wird von 4 Kreisjägerschaften betrieben. Und da habe ich dann aus ehrenamtlichen Gründen und Hegering-Schießobmann, was man dann alles so macht, auch so einen DJV-Skistandaufsichten-Schein gemacht. Und macht auch ab und zu Aufsicht. Und ich sage das den Leuten auch immer wieder, wenn die auf den Skistand gehen, erstmal werden sie sicherer mit ihrer Waffe, sie treffen sauberer, haben mehr Jachterfolg. Desto mehr ich übe, desto mehr Glück habe ich. Also das geht einfach 1:1. Und auf dem Skistand sind natürlich auch andere Leute. Und das ist ja nichts einfacher, neue Leute kennenzulernen, als dahin zu gehen, wo sie auch sind.
Ja.
Und das passiert in den Hundegruppen, bei den Jagdhornbläsern oder auf dem Skistand.
Ja, das kann ich auch nur jedem auf den Weg geben. Also bei mir ist es jetzt nicht das Schießstand gewesen, sondern bei mir ist es eher die Jagdhundeausbildung gewesen. Das war bei mir so der ausschlaggebende Punkt, um überhaupt an Kontakte dran zu kommen, weil ich auch wirklich bei Null angefangen habe. Also kann ich jedem nur empfehlen. Aber überlegt euch bitte vorher, so ein Tier lebt 15 Jahre und ist super viel Arbeit, kann auch zwischendrin echt nervig sein, aber man liebt die Hunde bis zum geht nicht mehr.
Ja, kleinen Racker.
Ferdinand, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du auch das Produkt mal einmal vorgestellt hast und dass wir darüber sprechen konnten. Wir sind ja sowieso öfters mit dir auch unterwegs und wenn ihr dazu Fragen habt zu dem Ganzen, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben oder beziehungsweise auch bei Remfeld direkt bei Instagram eine Anfrage schicken. Der Ferdinand ist da auch ganz fix mit den Antworten und vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Ferdinand, danke schön fürs Vorbeikommen.
Vielen Dank für die Einladung, Max.